Also die kommen aus absolut allen gesellschaftlichen Gruppen. Da kann ich keine Häufung irgendwie feststellen. Fachleute sagen, dass die Zahl in einem ganz geringen Umfang, also kaum messbaren Umfang, abnimmt. Was wir allerdings auch feststellen, ist eine sehr tragische Entwicklung, nämlich hin dazu, dass mehr ältere Menschen, vor allem ältere Männer, sich das Leben nehmen. 2/3 aller Menschen, die sich das Leben nehmen, sind Männer. Das ist, scheint auch international so zu sein, dass die Verteilung da nicht gleich ist, also zwischen Männern und Frauen. Gerade bei der Selbsttötung wir, wie gesagt, mit doppelt so viel Männern zu tun haben, die sich das Leben nehmen als Frauen.
Und welche Ursachen der Selbsttötung begegnen Ihnen in Ihrer Arbeit am häufigsten?
Es ist so, dass es da keine einfachen Motive gibt. Also umso einfacher, umso schlichter, umso monokausaler man sich damit mit dieser Frage beschäftigt, umso falscher ist man. Das kann man ganz klar sagen. Es gibt keine Logik, nach der sich ein Mensch das Leben nimmt, sondern da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle, die in der Persönlichkeitsstruktur liegen, die aber dann auch in bestimmten Lebensereignissen sicher anzusiedeln sind. Es können psychiatrische Erkrankungen im Hintergrund eine Rolle spielen, sehr häufig spielen massive Kränkungen im Leben eine Rolle, also zum Beispiel Arbeitslosigkeit, zum Beispiel, dass man vom Partner, von der Partnerin verlassen wird. Immer wieder spielen Suchterkrankungen auch eine wichtige Rolle, aber auch die sind nicht spezifisch für eine bestimmte soziale Gruppierung.
Wie viele Fälle gibt es im Raum München pro Jahr?
Das sind pro Jahr hier in Stadt und Landkreis München ca. 230 Fälle, also in 3 Tagen 2 Selbsttötungen, die wir in München und im Landkreis München zu beklagen haben.
Von jedem Suizid sind im Durchschnitt 6 Angehörige mit betroffen. Ihre Arbeit zielt ja darauf, den Hinterbliebenen zu helfen. Wie tun Sie das?
Mir geht es in der Betreuung darum, dass die Menschen einen geschützten Rahmen haben, in dem sie ganz ungeschützt über ihre Gefühle reden können, über ihre Wut reden können, aber auch über ihre Trauer reden können. Wir stellen also sehr viel Ambivalenzen fest, also dieses starke Schwanken zwischen Wut, Aggression auf den Menschen, der ihnen da das angetan hat, der ja nicht nur sich das Leben genommen hat, sondern auch ein Stück weit ihnen, also den Hinterbliebenen der Familie, das Leben nimmt. Und auf der anderen Seite Trauer und dann noch sehr stark die Schuldgefühle, die eine große Rolle spielen.
Sie sind oft unmittelbar nach einem Suizid vor Ort, gehen in die Familien hinein. Mit welchen Gefühlen werden Sie da konfrontiert?
Zunächst geht es mal darum, dass diese Menschen, wenn sie mit dem Suizid eines Angehörigen konfrontiert werden, völlig aus ihrer Normalität herauskatapultiert sind. Oft finden sie ja den Verstorbenen auf. Das ist eine immer wieder sehr traumatisierende Situation. Die meisten Selbsttötungen in Deutschland passieren ja oder werden durchgeführt durch Strangulation. Es geht darum, dass sie Möglichkeit haben, darüber zu sprechen, dass sie sich mitteilen können, dass sie nicht alleine sind. Was die Situation von Hinterbliebenen nach Selbsttötung nochmal sehr deutlich kennzeichnet, sind auch oft einerseits massive Schuldgefühle. Also wäre es in meiner Macht gewesen, das zu verhindern, hätte ich das irgendwie wahrnehmen können, hätte ich das im Vorfeld irgendwie erkennen können oder auch erkennen müssen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch häufig Wut, denn die Art und Weise, wie ein Mensch sich das Leben nimmt, das ist nicht zufällig, das ist häufig über Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre geplant, in der Fantasie durchdacht worden, durchgespielt worden. Da steckt eine Botschaft drin hinter diesem Arrangement, wie wir sagen, also hinter der Art und Weise, wie ein Mensch sich ein Leben nimmt. Und diese Botschaft hat mit sehr viel Gewalt, mit sehr viel Aggression zu tun. Und diese Aggression kommt dann auch bei den Hinterbliebenen an.
Wie hat sich das Phänomen in den vergangenen Jahren entwickelt? Gibt es gesellschaftliche oder sogar politische, wirtschaftliche Korrespondenzen?
Man muss da sehr vorsichtig sein, einen gesellschaftlichen Umschwung sozusagen allzu kausal oder allzu monokausal auf die Biografie eines konkreten Menschen zu legen. Und trotzdem ist es so, dass wenn zum Beispiel nach der Wende der DDR, der Erweiterung dann sozusagen der Bundesrepublik, in dieser Zeit kam es zu Verstärkung oder Intensivierung der Selbsttötungen. Das hat sicher damit zu tun, dass Weltbilder da zusammenbrechen, dass die Position in der Gesellschaft nicht mehr klar ist, hinterfragt ist, dass man sich ein ganz neues Lebensumfeld suchen muss. Und da gibt es Menschen, die mit Suizidalität darauf reagieren.
Welche Rolle spielt das Internet? Es soll ja allein im deutschsprachigen Raum um die 10 Internetforen geben, die über Selbstmord, auch Selbstmordmethoden informieren und die auch entsprechende Chats betreiben.
Wir haben in den letzten Monaten, stellen wir fest, dass es eine neue Form gibt, sich das Leben zu nehmen. Ich habe gerade schon angesprochen, dass häufig Strangulation eine wichtige Rolle spielt. In den letzten Monaten, Jahren, ein, zwei Jahren kommt eine neue Form dazu, nämlich sich durch Kohlenmonoxid das Leben zu nehmen. Da können wir direkt nachvollziehen, dass es da Anleitungen im Internet dazu gibt und die Menschen, die sich auf diese Weise das Leben nehmen, da auch im Internet recherchiert haben. Das merkt man dann sehr deutlich an der Auffindungssituation, am gesamten Arrangement, also wie die Selbsttötung gestaltet ist.
Würden Sie sagen, dass der Suizid in der ja sehr individualistischen Gesellschaft in gewisser Weise verharmlost oder vielleicht sogar als Teil persönlicher Freiheit begriffen wird, zumindest untergründig im Bewusstsein? Diese Internetforen könnten ja möglicherweise ein Hinweis darauf sein.
Also das ist ja kein ganz neuer Gedanke, dass der Mensch als einziges Wesen die Freiheit hat, sich gegenüber der Tatsache seines eigenen Lebens zu verhalten. Schon in der stoischen Philosophie, also in der griechischen und römischen Philosophie, gibt es da entsprechende Überlegungen zu genau dieser Fragestellung. Die sind dann auch im letzten Jahrhundert wieder aufgegriffen worden, besonders prominent sicher von Jean Améry, einem jüdischen Überlebenden des Holocaustes, der KZ-Erfahrung machte und dann einen Diskurs über den Freitod veröffentlichte und sich anschließend dann auch selber tatsächlich suizidierte. Also diese Überlegungen sind durchaus nicht neu. Auf der anderen Seite muss man sehr deutlich sehen, dass da gern sehr liberalistisch argumentiert wird, eben mit Verweis auf die Freiheit des Menschen. Ich halte das für fatal, weil die reale Situation in der Selbsttötung, da gibt es nie den grandiosen Pathos von Freiheit und von selbstbestimmten Leben, sondern in der konkreten Situation sehen wir in der Notfallseelsorge sehr, sehr, sehr viel Elend, sehr viel Unglückliches, sehr viel missglücktes Leben, sehr viel Gescheitertes, sehr viel Trauriges auch, sehr viel Krankheit auch, bis hin eben zur psychiatrischen Erkrankung. Also dieser Pathos von Freiheit, der da von manchen Menschen immer wieder bemüht wird, dieser Pathos ist in der Realität so ganz klar nicht anzutreffen.
Am 10. September wird der Welttag der Suizidprävention begangen. Worauf möchten Sie bei dem Phänomen das Augenmerk lenken?
Ich halte es auf jeden Fall für wichtig, dass wir eine Gesellschaft gestalten, in der Leben lebenswert ist, auch ein Leben lebenswert ist, das nicht produktiv ist, auch ein Leben, das nach manchen gesellschaftlichen Begriffen vielleicht nicht mehr so wertvoll ist, nicht mehr eben, wenn ich mal so sagen darf, am Bruttosozialprodukt irgendwie beteiligt ist. Die Gesellschaft profiliert sich nicht darüber, dass sie den Menschen die Möglichkeit einräumt, sich selber zu beseitigen, wenn sie nicht mehr sozusagen produktiv ist, lohnt ist, sondern ich halte es viel wichtiger, dass wir eine Gesellschaft haben, in der die Würde des Menschen im Mittelpunkt steht und auch die Würde, gerade auch die Würde eines Menschen, der krank ist, der nichts mehr nach außen hin zu leisten in der Lage ist.
Herzlichen Dank für dieses Gespräch.